Schön, dass du bis hierhin gekommen bist. Nun beginnen wir mit dem dritten und letzten Video dieses Webinars, und zwar mit dem Umsetzungsvideo. Hier wirst du also erfahren, wie du nun von der ganzen Theorie, die du jetzt auch erfahren hast und erlernt hast, in die Praxis kommst. Also wie kannst du nun das Schlafverhalten deines Kindes analysieren, daraufhin einen Schritt-für-Schritt-Schlafplan schreiben und den dann auch in den nächsten Wochen anwenden, sodass ihr zu einer Verbesserung kommt, allgemein zu einem friedvollen Familienschlaf. Was dir dabei helfen wird, ist dieses Begleitbuch, was du dir spätestens jetzt ausdrucken solltest, und das wird dir einfach helfen, weil du nun mit diesem Video ganz viel eure Situation betrachten kannst, und dieses Wissen schafft einfach Verständnis für eure gesamte Situation, und du kannst dann erkennen, welche Schritte ihr Schritt für Schritt gehen könnt, damit euer Kind wieder erholsam schlafen kann und ihr natürlich auch. Wir werden so zuerst eine Schlafanalyse starten. Die wird sich auch hier in dem Begleitbuch befinden. Ihr werdet zu den zwei Wissensvideos hier nochmal sehr viel drin finden, sodass einfach alles auch nochmal aufgeschrieben ist für euch. Also jedes Mal, wenn ihr euch unsicher seid, schaut bitte hier rein oder schaut auch nochmal in die Videos. Das ist natürlich auch möglich. Und mit der Schlafanalyse beginnen wir da eigentlich. Diese ist einfach sehr wichtig, dass ihr die durchführt. Auch wenn man gerne ganz schnell zum Ziel kommen möchte, rate ich euch damit viel Bedacht, die Schlafanalyse zu starten, sodass ihr wirklich ganz genau wisst, was ist das Problem, was ist dann auch euer Ziel, das wird auch aufgeschrieben, und dann kommen wir eigentlich zu den unterschiedlichsten Dingen, also zu der Schlafumgebung, zum Abendritual, zu den Schlaf- und Wachzeiten, zu dem Einschlafritual und den Schlafassoziationen, also all das eigentlich, was wir auch besprochen haben im Wissensvideo 1. Und dann geht es mit mir zusammen, wenn wir diese Schlafanalyse fertig haben, dazu werde ich gleich auch nochmal ganz viel erzählen, wie ihr die dann wirklich machen könnt, welche Fragen ihr euch stellen solltet, damit ihr diese unterschiedlichen Faktoren auch gut aufschreiben könnt für euch. Dann geht es, wenn wir damit fertig sind, zum Schritt-für-Schritt-Schlafplan. Der wird natürlich auch sehr individuell sein. Was ich nur sagen kann, schon mal zu Anfang, ist, dass ihr euch langsam rantastet. Das bedeutet, Schritt 1 wird noch etwas sein, das euch eher leicht fallen wird als Familie. Denn jede Veränderung ist fürs Kind erst einmal eine Krise. Also es ist wirklich etwas, wo ihr zusammen als Team arbeiten könnt und auch diese Sicherheit mitbringt, dass ihr diese Veränderung angehen könnt, aber nicht mit der Erwartungshaltung, dass es sehr leicht wird, sondern es ist oft bei Veränderungen auch Tränen mit dabei und Frust. Die könnt ihr aber begleiten, weil ihr wisst, was ist euer Ziel, was möchtet ihr erreichen, und dass ihr das sanft und nachhaltig macht, basierend auf dem, was ich immer sage, Bindung statt Trennung. Also werde ich euch auch in diesem Video den Schritt-für-Schritt-Schlafplan erklären und verschiedene Szenarien euch vorstellen, sodass ihr wisst, okay, was gehört eigentlich in Schritt 1, was könnte vielleicht auch mein Schritt 2, mein Schritt 3 oder Schritt 4 sein. Und so freue ich mich jetzt mit euch wirklich konkret in die Umsetzung zu kommen und mit der Schlafanalyse zu starten. Beginnen wir nun also mit der Schlafanalyse. Warum ist die eigentlich so wichtig? Bevor du etwas verändern möchtest, musst du wirklich die Situation kennen. Das bedeutet, ganz genau dir das Schlafverhalten deines Kindes anschauen und dann die verschiedenen Faktoren, die hier in der Schlafanalyse sind, aufschreiben, dir bewusst machen, was ist zum Beispiel als allererstes in der Schlafanalyse euer Problem. Und da würde ich gerne, dass ihr das einmal unterteilt. Was ist unsere Schlafschwierigkeit oder allgemein unsere Schwierigkeit am Tag, in der Nacht und beim Einschlafen? Das sind drei verschiedene Dinge. Die sind natürlich bei jedem individuell. Manche Eltern haben nur Schwierigkeiten mit dem Einschlafen. Also das Kind kommt überhaupt nicht zur Ruhe. Das Kind ist zum Beispiel komplett überreizt. Oder aber das Kind hat einfach keinen Schlafdruck und ihm geht es noch gut, aber es kann nicht einschlafen. Das kann zum Beispiel eine Schlafschwierigkeit sein, das Einschlafen. Von daher schreibt ihr zuallererst in eurer Schlafanalyse euer Problem auf. Und zwar, wie gesagt, unterteilt in Einschlafen, Tagschlaf und Nachtschlaf. Das kommt dann alles hierhin bei der Schlafanalyse. Das Einschlafen wäre auch wichtig, euch zu fragen, wo findet denn das überhaupt statt, das Einschlafen meines Kindes? Das könntet ihr auch noch mit dazu schreiben, aber es wird auch noch mal einen weiteren Punkt geben bei der Schlafumgebung. Von daher konzentriert euch da wirklich auf die Schwierigkeiten, die ihr habt. Das wäre das Einschlafen. Dann kommt der Tagschlaf. Also wo sind die Schlafschwierigkeiten am Tag? Könnte es zum Beispiel so sein, dass ihr einfach überhaupt gar keinen Rhythmus habt, dass dein Kind immer verschieden am Tag schläft, auch von den, nicht nur wann es schläft, sondern auch wie lange. Das könnte eine Schlafschwierigkeit sein, sodass gar kein Rhythmus reinkommt und das Kind sich gar nicht orientieren kann und dadurch auch immer unterschiedlich dann abends auch ins Bett geht. Tagschlaf könnte auch eine Schwierigkeit sein, dass dein Kind sehr, sehr viele Schlafassoziationen braucht, um überhaupt in den Schlaf zu fallen. Also zum Beispiel könnte dein Kind nachts bzw. abends gut im Bett in den Schlaf finden und tagsüber so gar nicht. Von daher betrachtet da bitte auch euren Tag. Und dann die Nacht. Da könnt ihr euch fragen, wie sieht eigentlich der Nachtschlaf eures Kindes aus, abgesehen von dem Einschlafen. Also wie oft wacht dein Kind auf? Was braucht dein Kind da? Hat es eine lange Wachphase in der Nacht? Das wäre zum Beispiel auch eine Schlafschwierigkeit. Von daher ist eure erste Ansatzstelle ist das Problem. Und dass ihr das mal komplett unterteilt und gut aufschreibt. Wenn wir das Problem uns anschauen, können wir dann nämlich auch in der Schlafanalyse zum Ziel kommen. Also, was wünschst du dir? Was möchtest du, dass sich verändert? Das kannst du noch unterteilen, zum Beispiel in ein fernes und in ein nahes Ziel. Das nahe Ziel ist einfach das, was du jetzt in den nächsten Wochen umsetzen möchtest und dein fernes Ziel könnte etwas sein, was jetzt einfach noch nicht so wichtig ist, weil ihr nicht darunter leidet, aber was ihr euch vielleicht in der Ferne wünscht. Da wäre es wichtig, dass ihr auch ganz konkret euren Wunsch formuliert. Und zwar wieder für den Tag, für den Nachtschlaf und natürlich auch fürs Einschlafen. Was könnte sich da eurer Meinung nach verändern und verbessern? Beim Ziel ist es natürlich auch immer wichtig, sich zu fragen, ist das überhaupt realistisch? Und da kommen wir vielleicht auch zu dieser Frage, ist es realistisch, dass mein einjähriges Kind alleine einschlafen kann? Oder auch mein zweijähriges Kind? Und da kann ich euch sagen, dass Kinder brauchen die Begleitung der Eltern von diesem Wachen in das Schlafen. Das ist eine ganz sensible Phase, wo sie vom Tag loslassen oder dann auch von den Stunden, wenn sie dann zum Beispiel den Mittagsschlaf machen und uns einfach brauchen, um diesen Übergang zu finden. Was wichtig ist, dass wenn dich jetzt die Einschlafbegleitung, ob nun am Tag oder Nacht, so sehr in die Erschöpfung treibt, dann ist es wichtig zu schauen, nicht, dass ich die komplett wegnehme und dass mein Kind jetzt ganz alleine irgendwo einschläft und ich rausgehen kann, sondern wie kann ich es mir denn ermöglichen, dass es für mich gut ist, dass es ruhig ist, dass es vielleicht nicht so lange dauert. Von daher ist es wichtig, frage dich bei deinem Ziel, ist das überhaupt realistisch? Auch gerade gesehen auf das individuelle Kind. Es könnte sein, dass du auch zwei Kinder hast und das eine Kind, ja, das schläft sehr gut ein und da gibt es kaum Schlafschwierigkeiten und du möchtest vielleicht etwas verändern, wie dass es in seinem eigenen Bett in eurem Zimmer schläft. Und das wäre ein ganz anderes Ziel und eine ganz andere Erwartungshaltung als bei einem Kind, was vielleicht aber auch schon 2 Jahre alt ist, 3 Jahre alt ist, 4 Jahre alt ist und ganz schwer vom Tag runterkommt, sehr sensibel ist und einfach dich noch braucht. Von daher auch dieses alleine Einschlafen ist ein unglaublicher Reifungsprozess und es ist da ganz wichtig, natürlich kannst du es ein wenig ausprobieren und da ganz sensibel mal hinspüren und hinschauen, aber wenn du merkst, dein Kind ist noch nicht so weit, die Reife ist dafür noch nicht erlangt, dann empfehle ich dir, das loszulassen und für dich zu fragen, was kannst du denn so verändern? Und das können wir ja ganz viel, das habe ich ja auch schon erwähnt in dem Wissensvideo, dass es für dich gut ist und dass du damit gut klarkommst. Das so zum Ziel. Das Ziel und das Problem, das brauchen wir einfach, um auch zu schauen, okay, womit starten wir? Wir starten mit der Schlafschwierigkeit, mit dem Problem, was ihr analysiert habt. Und dann, wo wollen wir eigentlich hin, wenn wir den Schritt für Schritt Schlafplan eigentlich in den nächsten Wochen umsetzen? Das ist euer Ziel. Und ihr könnt auch immer wieder schauen, okay, vielleicht verändert sich euch auch euer Ziel. Kann zum Beispiel sein, dass ihr sagt, ich möchte, dass mein Kind in einem anderen Zimmer schläft, weil wir schlafen so schlecht und es ist so unruhig bei uns, keiner kann gut schlafen und das soll sich bitte verändern. Und dann könntet ihr zum Beispiel, das würde ich sowieso immer als letztes Ziel setzen, als ein Ziel in der Ferne, weil da geht es, wie gesagt, um diesen Reifungsprozess und nicht um etwas, was ihr jetzt ganz konkret mit Bindung statt Trennung lösen könnt. Und dann in dem Prozess könntet ihr euch immer wieder fragen, wo stehen wir jetzt gerade? Wie geht's uns? Wollen wir überhaupt weitermachen mit dem Schritt-für-Schritt-Plan? Wollen wir überhaupt unser letztes Ziel erreichen und das ferne Ziel? Oder geht es uns so gut, dass wir sagen, hey, jetzt erstmal für die nächste Zeit ist es gut und dann können wir weiterschauen. Ja, also Problem und Ziel, sehr wichtig für euch zu analysieren. Könnte auch sein, hierzu nochmal eine Sache, dass ihr, wenn ihr das jetzt als Paar macht, als Eltern zusammen macht, dieses Webinar und es auch zusammen aufschreibt, dass ihr unterschiedliche Ziele habt. Und da würde ich euch raten, euch zu orientieren, wer begleitet das Kind, wer braucht was in dieser Begleitung. Wenn jetzt zum Beispiel die Mutter die größte Zeit einnimmt, wo sie das Kind begleitet, dann würde ich sagen, dass sie den Großteil am Ziel hat. Also das bedeutet, sie schaut sich dann an, was braucht sie, welche Schlafumgebung zum Beispiel braucht sie, dass es ihr gut geht. Und dann, wenn sich zum Beispiel die Schlafschwierigkeiten verändern und euer Ziel ist, dass ihr wieder alle zusammenschlaft, dass der Mann vom Gästezimmer wieder ins Schlafzimmer zieht, dass ihr dann sagt, okay, das kann sich verändern. Wir müssen jetzt noch nicht an diesem großen Problem arbeiten, sondern wir gucken erstmal, was braucht die Mutter, um das Kind zu begleiten, und dann können wir weitersehen, wie sich alles entwickelt und ob wir zu diesem Ziel kommen, dass der Partner wieder im Bett schlafen kann, im Familienbett oder im Ehebett und dann wieder sozusagen auch dieses Ziel erreicht ist. Ich würde euch nur vorschlagen, wirklich Schritt für Schritt das anzugehen und immer zu fragen, wer begleitet das Kind am meisten und welches Ziel verfolgt diese Person? Und natürlich in Absprache mit dem Partner. Es ist jedoch sehr wichtig, dass die Person, die das Kind begleitet, sich gut fühlt bei dem Prozess. Das ist mit das Wichtigste, weil diese Person zu 90% dann begleiten wird. Und dann, wenn ihr das Problem und das Ziel skizziert habt, kommt es eigentlich zu den einzelnen Faktoren, die wir im Wissensvideo alles, was wichtig ist, besprochen haben. Das bedeutet, ihr fangt an mit der Schlafumgebung. Wo und wie schlaft ihr? Müsste sich etwas an der Bettsituation verändern, da es vielleicht zu klein ist? Schläft euer Kind vielleicht in einem Gitterbett und ihr müsst das Kind immer wieder rausheben und wieder reinheben, wo es zu Stress führt? Oder aber auch, ich hatte eine Begleitfamilie, wo die Mama immer wieder das Kind zu sich nehmen musste von dem Beistellbett und immer wieder sich hingesetzt hat zum Stillen. Und dieses immer wieder in die Senkrechte zu kommen, immer wieder das Kind zu nehmen und zu sich zu holen, kann zu Stress führen. Und dieser Stress bedingt dann auch, dass das Kind viel eher aufwacht, auch wenn es dann einschlafgestillt ist. Wenn du es wieder ablegst, wird es wieder schwer, weil es komplett wieder ein Positionswechsel ist. Von daher schaue auch da, wie ist eigentlich eure ganze Schlafumgebung aufgebaut. Wenn du stillst oder wenn du die Flasche gibst, wo tust du das? Musst du immer wieder aufstehen? Dieses immer wieder aufstehen wird dich in sehr viel Stress bringen. Und ich hatte jetzt eine Familie, wo wirklich das Kind von Anfang an eigentlich in einem eigenen Bett geschlafen hat und das war eigentlich auch okay fürs Kind, aber es ist halt immer wieder aufgewacht, brauchte immer wieder die Mama und die Mama ist eigentlich 6-mal in der Nacht aufgewacht, aufgestanden, ist zum Kind gegangen und hat sich um das Kind gekümmert. Und die Schwierigkeit war da eigentlich, als wir das verändert haben und die Schlafumgebung nur verändert haben, weil wir uns die angeschaut haben, hat sich so vieles verändert, dass die Eltern gar nicht weitergehen mussten, dass ich da auch nichts am Stillen verändern musste, sondern dass da wirklich einfach nur das war, das Kind hat immer mal wieder die Umgebung gecheckt, ist alles noch gut, hat die Mama gesehen und hat weiter geschlafen. Von daher ist es wichtig, euch die Schlafumgebung anzuschauen. Wenn ihr euch jetzt fragt, okay, wir haben ein Gitterbett und das Problem ist wirklich, dass wir das Kind immer wieder ablegen müssen, dass wir in der Einschlafbegleitung gar nicht beim Kind liegen können, sondern wir müssen es im Arm tragen zum Beispiel, dann wäre die Frage, könntet ihr euch von diesem Gitterbett lösen? Ich glaube, das Gitterbett ist kein kindgerechtes Bett, obwohl es wahrscheinlich so suggeriert wird in Werbung und in Bildern, die man sieht. Aber um ehrlich zu sein, das ist eine sehr unnatürliche Barriere. Und da könnt ihr euch fragen, welches wäre auch die Alternative für unsere Schlafumgebung, wenn das Gitterbett wegfällt. Und da habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal das Familienbett. Da rate ich euch, dass das groß genug ist. Es sollte nicht zu klein sein, dass ihr, ja, dass das auch nochmal zu Stress führt. Es könnte aber auch einfach ein Beistellbett sein, was ihr dazustellt zum Bett. Oder aber auch ein Floorbett oder ein Hausbett. Darüber könntet ihr euch mal informieren. Das ist ein Bett, was eher auf dem Boden ist, aber groß genug, sodass sich die Mama oder der Papa mit dazulegen können bei der Einschlafbegleitung. Das ist da nochmal wichtig. Ein weiterer Punkt bei der Schlafumgebung wäre, dass vielleicht das Kind total abgelenkt ist von all den ganzen Dingen, die da rum sind. Also das bedeutet, das Schlafzimmer sollte eigentlich nur das Bett beinhalten und vielleicht noch einen Schrank und eine kleine andere Sache, aber jetzt nicht zum Beispiel das Büro der Eltern oder aber ein riesengroßes Bücherregal, weil das führt dazu, dass das Kind sich gar nicht so orientieren kann, okay, ich koppel dieses Schlafzimmer mit Ruhe, mit Schlafen, mit Loslassen. Da könntet ihr auch einfach nochmal schauen, wie ihr es machen möchtet. Auch wenn euer Kind schon größer ist, könntet ihr euch fragen, ist es so, dass mein Kind das ganze Spielzeug, was im Zimmer ist, einfach total ablenkt? Was könnten wir da verändern? Das wäre da auch eine Frage zur Schlafumgebung. Nach der Schlafumgebung, wenn ihr die skizziert habt, wie sieht es eigentlich gerade bei euch aus? Da geht es noch nicht um die Umsetzung an sich, was ihr da verändert, sondern eigentlich nur, wie sieht es eigentlich gerade bei uns aus? Und dann kommen wir zum Abendritual. Etwas ganz Wichtiges, das habe ich euch schon vorgestellt. Also was macht ihr 2 Stunden, bevor euer Kind die Augen schließt und einschläft? Was macht ihr, das ist das Abendritual, bevor es eigentlich, um ehrlich zu sein, ins Schlafzimmer geht? Das bedeutet, zum Beispiel schläft euer Kind um, sagen wir jetzt mal als Beispiel, 20 Uhr. Von 19.30 Uhr bis 20 Uhr seid ihr im Schlafzimmer. Also das bedeutet auch, dass das Abendritual um 19.30 Uhr endet und dann das Einschlafritual beginnt. Daher, was macht ihr eigentlich so ab 17.30 Uhr bei euch zu Hause? Was findet da statt? Kommt da vielleicht gerade der Papa nach Hause oder die Mama? Esst ihr zusammen? Was macht ihr danach? Das ist ganz wichtig aufzuschreiben, um zu schauen, habt ihr bereits ein Ritual? Was könnten vielleicht auch die Schwierigkeiten sein dieses Rituals? Da könnte der Punkt sein, dass zum Beispiel der Papa meist erst sehr spät nach Hause kommt bei euch in der Familie und dass das Kind dann total eigentlich mit dem Papa noch ganz viel Zeit verbringen möchte und der Papa auch mit dem Kind. Und dann, ich hatte das ganz oft in Familien, dass dann der Papa beginnt zu toben und zu spielen und einfach sich an seinem Kind zu erfreuen und da ganz viel natürlich Bindungszeit passiert, aber dadurch, dass dann alles nochmal so hochgefahren wird und nochmal getobt wird und sich gejagt und wie auch immer, kommt das Kind in so einen Zustand, der eigentlich nicht wirklich das ist, was das Kind runterbringt. Und da wäre es ganz wichtig für euch zu schauen, ob ihr ein Abendritual habt, was den Verarbeitungsdruck des Kindes minimiert. Deshalb schreibt euch einmal auf, wie sieht es eigentlich aus bei euch 2 Stunden, bevor ihr mit eurem Kind ins Bett geht und das Einschlafritual beginnt. Dann nach dem Abendritual kommen wir zu dem Einschlafritual und zu den Schlafassoziationen. Das bedeutet also nach dem Abendritual, wie sieht es dann eigentlich bei euch aus? Wie sieht euer Einschlafritual aus? Wer ist mit dabei? Mama und Papa zusammen oder der Papa oder die Mama? Und was wird gebraucht? Also welche Schlafbrücken werden gebraucht, damit das Kind in den Schlaf findet? Das kann auch zum Tag anders aussehen als in der Nacht. Da wäre es auch wichtig, wieder das zu unterteilen. Wie sieht es eigentlich bei uns aus, wenn das Kind am Tag schläft und wenn das Kind zur Nacht eingeschlafen wird? Einschlaf begleitet wird. Da könnte es zum Beispiel sein, dass das Kind einschlafgestillt wird oder dass es die Federwiege braucht, dass es den Petsyball braucht, dass es die Trage braucht, dass es auch das Auto braucht. Ich hatte wirklich eine Familie, musste sich immer ins Auto setzen, damit das Kind schlafen kann. Dann auch, dass es eine Flasche braucht. Wie viel Flaschen? Manche Kinder brauchen nicht nur eine Flasche, sondern dann immer und immer mehr. Braucht es vielleicht auch ein bestimmtes Geräusch? Welche Schlafassoziationen liegen also vor? Dass das Kind zum Beispiel deine Haut kneift oder hier in deinem Gesicht. Dass dein Kind ganz viel Körperkontakt braucht und so ganz eng mit dir schläft. Dass dein Kind einschlafstillt, Flasche, wie auch immer. Da ist es halt wichtig, wieder zu unterteilen in Tag- und in Nachtschlaf. Und somit habt ihr auch herausgefunden, welches eure Schlafassoziationen sind und welche ihr vielleicht auch verändern wollt. Also welche Schlafassoziationen tun euch vielleicht nicht gut? Da könnte es zum Beispiel so sein, dass ich hatte da eine Familie, die hatte zwar den Schnuller als Einschlafbegleitung, aber eigentlich hat sich das Kind immer weggedreht und es war ein richtiger Krampf, das Kind irgendwann nach 15 Minuten den Schnuller so hinzustecken, dass das Kind einschlafen konnte. Das war komplett überreizt. Ja, und dann als weiteren Punkt kommen wir zu den Schlaf- und Wachzeiten. Das ist unser letzter Punkt in der Schlafanalyse. Also, wann schläft eigentlich euer Kind? Welche sind die Schlafzeiten und welche sind die Wachzeiten? Es kann so sein, dass ihr da keinen Rhythmus drin habt und dadurch, dass das variiert komplett. Also es bedeutet, mal steht euer Kind um 6 Uhr morgens auf und mal um 8. Und mal macht es 3 Schläfchen, mal macht es 2 Schläfchen. Da wäre es wichtig zu schauen, seid ihr gerade in so einem Übergang bei den Tagesschläfchen von 2 auf 1 Schläfchen oder von 1 auf 0 Schläfchen. Diese Phasen, hatte ich auch gesagt im Wissensvideo, sind oft sehr schwer für die Familien, weil die Kinder oft Zeit brauchen, um diesen Wechsel zu machen. Und da wäre es halt auch wichtig, den sicheren Rahmen wieder zu schaffen. Daher beobachtet mal, wann euer Kind schläft und wann es wacht und wie euer Rhythmus ist, ob es da einen gibt oder ob es gar keinen gibt, dann werden wir einen schaffen im Schritt-für-Schritt-Plan. In den Materialien findest du ja hier auch nochmal die Schlaftabelle, also da kannst du dir nochmal anschauen, so ungefähre Richtwerte, aber um ehrlich zu sein, das ist sehr individuell und daher bitte ich dich darum, erst einmal dir ein paar Tage anzuschauen, wie dein Kind schläft und wann es wacht und zu gucken, wie viel Schläfchen braucht es eigentlich? Also von 7 Tagen schläft es da zum Beispiel eigentlich 5 Tage lang zweimal und 2 Tage lang einmal, dann weißt du schon, ihr seid im Übergang. Wenn es aber so ist, dass da wirklich so halb-halb ist, also mal schläft das Kind zweimal, mal schläft das Kind einmal, dann merkt ihr schon, das kommt jetzt langsam dazu, dass sich das Schlafverhalten bzw. die Schlaf- und Wachzeiten verändern kann. Dann kann ich langsam dazu kommen, dass ich einen Rhythmus einführe, wo es nur noch ein Schläfchen gibt, sodass der Schlafdruck hoch genug ist, damit das Kind dann abends einschlafen kann. Und nicht, dass sich das alles so zieht, weil wenn das Kind von 2 auf 1 Schläfchen geht, ist es oft so, dass wenn es nicht in den Schlaf findet, weil es einfach schon älter wird und reift und nicht mehr genügend Schlafdruck hat, um morgens oder am Vormittag das erste Schläfchen zu machen, zieht sich das so bis in den Mittag. Und das zweite Schläfchen kommt dann wirklich sehr am Abend. Und da entsteht dann die Schwierigkeit, dass ihr das Kind abends gar nicht mehr ins Bett bringen könnt, weil es dann bis 22, 23 Uhr wach ist. Und da werdet ihr merken, okay, der Schlafdruck des Kindes ist nicht mehr hoch genug für 2 Schläfchen. Es braucht nur noch ein Schläfchen. Da sind wir dann bei den Schlaf- und Wachzeiten. Da kann ich noch von einer Familie erzählen, die ich hatte, und das war wirklich hatte ich so noch nicht in der Beratung, in der Schlafberatung. Und zwar, da hat das Kind wirklich einen Rhythmus gehabt, aber der war komplett verschoben. Also das Kind hat um 17, 18 Uhr Mittagsschlaf gemacht, ist um 1 oder 2 Uhr morgens eingeschlafen und die Eltern konnten natürlich überhaupt nicht mehr. Und da wäre dann auch die Frage, wenn das bei dir zutrifft oder zum Teil, ja, dass einfach da der Rhythmus komplett verschoben ist und das Kind bis 10 Uhr morgens schläft und es passt für euch nicht. Wenn es für euch passt, alles gut. Aber wenn es für euch nicht passt, was könnte man dann machen? Deshalb ist es so wichtig, die Schlaf- und Wachzeiten aufzuschreiben und dann zu gucken, was wollen wir davon eigentlich verändern. Und das kommt dann natürlich jetzt im Schritt-für-Schritt-Schlafplan, dass wir mit dieser Schlafanalyse, die ihr jetzt gemacht habt, ihr könnt natürlich auch nochmal zu jedem Punkt, zu den Schlaf- und Wachzeiten, zur Schlafumgebung, auch nochmal euch die Dinge anschauen im Wissensvideo 1, zu den Schlafassoziationen im Wissensvideo 2, dass wenn ihr da irgendwie Unsicherheiten habt, entweder hier im Begleitbuch nochmal schaut oder in den Wissensvideos, dass ihr diese Schlafanalyse wirklich gut auch abschließen könnt und mit der dann auch arbeiten könnt. Die braucht ihr auf jeden Fall, um dann den Schritt für Schritt Plan zu erstellen und dann in die Umsetzung zu kommen. Und somit starten wir mit dem Schlafplan für euch für die nächsten Wochen. Du hast nun alles an der Hand, um deinen Schritt-für-Schritt-Schlafplan zu schreiben für eure Familie. Ich würde dir gerne, bevor wir auf die einzelnen Schritte eingehen und welches diese für dich auch sein könnten, dir erzählen erst einmal, was es braucht, um diesen Schritt-für-Schritt-Schlafplan dann zu erstellen und aber auch, was es braucht, damit du damit anfangen kannst. Und da ist es ganz wichtig, bevor du anfängst mit dem Schritt-für-Schritt-Schlafplan, hab deine Schlafanalyse an der Hand, hab jeden Schritt davon ausgefüllt und analysiert und wisse, dass dieser Schlafplan eigentlich alle Ziele beinhalten sollte, also alle Schritte, um zu eurem Ziel zu kommen. Das Ziel hast du ja festgesteckt in der Schlafanalyse und du kannst nun sehen, okay, das und das ist mein Ziel, wie komme ich da nun hin? Und zwar sanft und nachhaltig für uns alle, für Eltern, aber auch fürs Kind. Und da wird es dann auch so sein, dass du verschiedene Entscheidungen treffen darfst. Diese Entscheidungen darfst du so treffen, dass du dir die Bedürfnisse aller anschaust. Das Bedürfnis deines Kindes, aber auch dein Bedürfnis. Das ist ganz wichtig, dass du dich dabei nicht vergisst, denn du bist die, die denkt, die das Kind begleitet durch diesen Prozess, durch diesen Veränderungsprozess. Und es ist ganz wichtig, dass du so die Entscheidung so triffst, dass sie für euch als Familie gut sind. Und dass sie alle Bedürfnisse ein wenig mit einbeziehen. Abhängig jetzt von eurer Situation wird der Schlafplan unterschiedliche Schritte beinhalten. Also manche Familien brauchen 2 Schritte, andere Familien brauchen 6 Schritte. Je nachdem auch, wie viel Schlafassoziationen vorliegen und wie allgemein einfach eure Situation gerade ist. Von daher sei nicht verwundert, wenn bei dir vielleicht einfach nur 2 Schritte stehen oder auch nur 1 Schritt, weil es du vielleicht schon ein größeres Kind hast und weil es bei euch wirklich nur um so äußere Faktoren geht, weil dein Kind zum Beispiel mit 5, 6 Jahren oder 4 Jahren gar nicht mehr stillt oder gar nicht mehr die Flasche bekommt. Und da kann es sein, dass du auch nur einen Schritt verfolgen darfst, der aber viele verschiedene Unterpunkte wahrscheinlich enthält. Du darfst jedem Schritt, den du gehst mit deinem Kind zusammen, eine ungefähre Zeitangabe geben. Dazu werde ich natürlich dir noch ein paar Informationen geben, wenn wir auf die einzelnen Schritte schauen. Das hilft dir nur, diese Zeitangabe. Denn ganz oft sagen mir Eltern, ja, Dani, müssen wir das jetzt in 3, 4 Tagen umsetzen? Und da ist es einfach wichtig, dass ihr vielleicht oder dass du eine Orientierung hast und dir keinen Druck und keinen Stress dabei machst. Die Frage wäre jetzt noch, wann fange ich damit an? Also natürlich kannst du dir jetzt deinen Schlafplan schreiben, aber wann fange ich an? Und da kann ich dir nur sagen, es ist ganz wichtig, dass keine anderen Veränderungen im Leben deines Kindes stattfinden. Also keine Eingewöhnung oder keine Impfung, die gerade stattfindet, kein Zahnen, keine Krankheit, kein Umzug. Das ist da ganz wichtig, sondern dein Kind darf gerade ein sicheres Umfeld haben. Und das ist sehr wichtig, dass du schaust, seid ihr gerade bereit, durch Veränderungen zu gehen? Denn diese Veränderungen sind schwer fürs Kind. Du begleitest es natürlich, aber sie sind allgemein schwer. Und daher wäre es wichtig, dass nicht noch eine andere Veränderung könnte, zum Beispiel auch das Geschwisterchen sein, ja, dass du in ein paar Wochen eine weitere Geburt hast. Und da würde ich immer drauf schauen, welche Schritte können wir umsetzen. Ich rate dir, Schritt 1, den ich dann erklären werde, der wird meist umzusetzen sein, auch wenn große Veränderungen da sind. Der kann sogar helfen. Wenn du aber in die weiteren Schritte gehst, wo das Kind damit konfrontiert wird, dass sich für etwas sehr Großes verändert und nicht etwas dazu getan wird, wie zum Beispiel eine Ruheinsel erstellen. Eine Ruheinsel ist etwas Tolles für ein Kind. Da wird etwas addiert und es wird nicht etwas weggenommen. Aber wenn du jetzt, wenn eine große Veränderung bei euch ansteht, wie Umzug, ein weiteres Geschwisterchen, Eingewöhnung, dann rate ich dir erstmal mit Schritt 1 nur anzufangen und es erstmal dabei zu belassen. Und dass die anderen Veränderungen erstmal ein wenig Zeit finden, damit ihr zum Beispiel in der neuen Wohnung ankommt oder im Kindergarten und ihr dann weitermacht. Das ist mir da ganz wichtig. Wichtig zu sagen. Ein weiterer Punkt ist auch, dass du jeden Schritt einzeln angehen darfst. Du musst nicht alles auf einmal machen. Und ich hatte auch eine Familie, die sehr schnell ans Ziel kommen wollte, was natürlich verständlich ist. Die Sache ist nur die, dass damit das Kind meistens überfordert wird und auch die Eltern, weil da ist dann so viel Druck und so viel Stress auf der Situation, dass da keine sanfte Veränderung stattfinden kann. Und dann die Begleitung auch sehr schwer wird, weil das Kind einfach überfordert ist und dann sehr viel weint und du dies eigentlich nicht mehr wirklich begleiten kannst. Ein weiterer Punkt und damit auch der letzte, bevor wir uns dann die verschiedenen Schritte anschauen, ist, dass du nicht den ganzen Schritt für Schritt Schlafplan machen musst. Das bedeutet, wenn es dir nach Schritt 1 und Schritt 2 zum Beispiel sehr gut geht und es deinem Kind auch gut geht, müsst ihr nicht weitermachen. Dann lasst ihr es erstmal dabei. Nicht, weil ihr sozusagen jetzt schon das Ziel skizziert habt und auch euren ganzen Schritt für Schritt Schlafplan, der vielleicht auch sechs Schritte enthält, musst du nicht alle Schritte gehen, sondern du schaust einfach, okay, ich mache jetzt Schritt 1, wie geht es mir eigentlich danach? Und dann entscheidest du dich aktiv, wenn du einen Partner hast, mit ihm zusammen für den nächsten Schritt. Das ist ganz wichtig, dass du dich vorbereitest für den nächsten Schritt, gerade wenn der ein schwerer wird. Also, dass du wirklich schaust, okay, wir haben jetzt Schritt 1 zum Beispiel abgeschlossen, wie geht es uns gerade und fange ich jetzt mit Schritt 2 an, ja oder nein, habe ich jetzt genügend Kraft dafür? Ich rede nochmal mit meinem Partner über meine Ängste und er nochmal mit mir und wir gucken, welche Strategien können wir uns auch entwickeln, damit es uns damit besser geht, damit wir uns als Team empfinden. Daher schaut immer ganz individuell und fühlt rein in den Prozess, was jetzt als nächstes für euch ansteht. Und jetzt freue ich mich mit euch, den ersten Schritt anzugehen und euch da an die Hand zu nehmen, was dein erster Schritt sein könnte. Beginnen wir also mit Schritt 1. Schritt 1 beinhaltet noch keine Schlafassoziationen, die du veränderst, sondern du schaust dir erstmal eure äußeren Faktoren an. Also zum Beispiel die Schlafumgebung. Was müsstest du da verändern oder vielleicht ist auch einfach alles gut? Das bedeutet, wie ich schon erwähnt habe, du schaust, wie schläft dein Kind, das hast du ja auch alles analysiert in der Schlafanalyse, bei der Schlafumgebung und guckst, was müsste sich da verändern, dass kein Stress mehr in diesen Prozess integriert ist. Ich hatte eine Familie, da war es so, dass das Kind schon ein wenig älter war, 2,5 Jahre und eigentlich immer schon seit Geburt an in einem eigenen Zimmer schlief. Und das Kind kam eigentlich jede Nacht einmal in der Mitte der Nacht zu den Eltern und hat geschlafen dann im Elternbett und nicht in seinem Zimmer. Und die Eltern haben gesagt, dass dadurch die Schlafqualität des Kindes total sich verschlechtert hat. Und dann haben wir einfach geschaut, was müsste sich denn verändern? Und da haben wir geguckt, was ist eigentlich sein Bedürfnis? Die Mutter hatte noch ein weiteres Kind und das schlief eh bei ihr und der Vater schlief nochmal ganz woanders. Und dann habe ich den Eltern gesagt, dass wahrscheinlich einfach nur sein Bedürfnis ist, dass jemand neben ihm liegt und er dann vielleicht auch durchschläft. Und die Eltern haben es dann mal so ausprobiert und dass der Papa, der hat ja eh nicht bei der Mama geschlafen, ist dann mal zu dem Sohn und die haben sich dort ein anderes Bett angeschafft, weil da war nur ein kleines. Und ja, ab da an schlief das Kind eigentlich durch. Und ja, da war die Schlafschwierigkeit nicht die, dass das Kind einfach von der Reife her nicht durchschlafen konnte, sondern einfach, weil die Schlafumgebung nicht gestimmt hat, weil da ein Bedürfnis war nach Nähe und noch nicht mal nach sehr großer Nähe, sondern einfach nur jemand schlief bei mir. Von daher, bei jedem sieht es wirklich ganz anders aus. In Schritt 1 ist es wichtig, euch die äußeren Faktoren anzuschauen, also zum Beispiel eure Schlafumgebung. Was müsstet ihr da verändern? Müsstet ihr ein anderes Bett anschaffen? Ein größeres? Entschuldigung. Müsste es vielleicht aber auch so sein, dass das Kind mit einem wieder schläft? Oder aber auch, es ist so, dass zwei Kinder sich die ganze Zeit nur gegenseitig aufwecken und dass man erstmal, dass der Papa erstmal mit einem Kind schläft und die Mama mit dem anderen Kind. Also da gibt es verschiedene Dinge und es ist wirklich sehr individuell, deshalb bitte schaut konkret auf eure Situation, was euch da helfen könnte, damit die Schlafumgebung sich verändern kann und zwar zum Positiven. Das ist ein Punkt von Schritt 1, die Schlafumgebung euch anzuschauen und was ihr dort verändern könnt. Ein weiterer Punkt ist, dass ihr ein Abendritual einführt. Das bedeutet auch, dass ihr zu Hause eine Ruheinsel einrichtet. Dazu habe ich euch schon alles erzählt und es steht auch nochmal hier in dem Begleitbuch, wie ihr diese Ruheinsel einführen könnt, was die beinhalten sollte und wie ihr die auch benutzt, um den Verarbeitungsdruck eures Kindes zu minimieren. Dabei geht es eigentlich nicht darum, wie alt euer Kind ist. Also ich hatte wirklich Familien, da haben wir das eingeführt, die Ruheinsel, die hatten ein Kind, das war 5 Jahre alt und es hat super geholfen, weil das Kind dann nochmal den Tagrevue passieren konnte. Wofür bist du dankbar? Was war schön? Was war vielleicht traurig für dich? Die Eltern konnten nochmal mit dem Kind reden, was morgen sein wird und dass sie jetzt schlafen gehen und konnten nochmal den Bindungstank füllen. Und ich hatte Familien mit einem Kind von 5 Monaten, wo das Kind auch total runterkommen konnte beim Kerzenschein, bei dem Singen der Mama. Von daher, diese Ruheinsel ist eigentlich für jedes Alter gut geeignet und du kannst es integrieren in dein Abendritual. Deshalb schau dir nochmal ganz genau an, was ich zum Abendritual gesagt habe und schreibe für dich auf, in Schritt 1, wie euer Abendritual konkret aussieht. Da rate ich euch auch, bestimmte Zeiten euch zu setzen. Das bedeutet, wenn wir jetzt mal sagen, das Kind schläft um 19.30 Uhr, dass ihr eigentlich euch ein Einschlafritual von 1/2 Stunde nimmt, also von 19 bis 19.30 Uhr und von, sagen wir mal, 17.30 Uhr oder 18 Uhr bis 19 Uhr ist euer Abendritual. Da sollte mit dabei sein, dass ihr zusammen esst oder halt auch nur das Kind esst und ihr seid mit dabei, weil ihr vielleicht auch später essen wollt, weil es euch damit einfach besser geht. Dann macht ihr die Badpflege mit dem Kind. Da könnte es auch so sein, dass die dann die Einschlafbegleitung macht, dass entweder die Mama oder der Papa da noch ein bisschen Zeit bekommen und der andere Partner übernimmt das. Und dann geht man zusammen in die Ruheinsel für eine, meistens sage ich so, 1/2 Stunde. Es kann sein, dass du merkst, dass dein Kind da schon so müde ist beim Abendritual, weil es kommt langsam runter, dass du merkst, okay, eigentlich müsste es schon ins Bett. Wir sind gerade erst in der Ruheinsel angekommen, aber mein Kind ist schon komplett übermüdet und kann gar nicht mehr runterfahren, kann seinen Verarbeitungsdruck gar nicht mehr minimieren. Das ist ein Zeichen für dich, dass das alles vielleicht ein wenig früher stattfinden sollte. Du könntest erstmal probieren mit 15 Minuten früher. Und da merkst du auch, da geht es dann auch in Schritt 1 um die Schlaf- und Wachzeiten, also auch äußere Faktoren. Und bei den Schlaf- und Wachzeiten ist ja immer die Frage, was ist eigentlich der Schlafbedarf meines Kindes? Und wie finde ich das eigentlich heraus, wann mein Kind schlafen und wachen sollte? Da, wie ich ja auch schon gesagt habe, bei der Schlafanalyse ist es wichtig, dass du dir erstmal dein Kind anschaust. Ist dein Kind ein Vielschläfer oder braucht es eher wenig Schlaf? In 7 Tagen, wie viel Schläfchen macht dein Kind durchschnittlich? Also gibt es gerade da diesen Übergang und dass du euch dann eigentlich Zeiten setzt. Bei dem Rhythmus ist es wichtig nicht, dass du jetzt schon komplett die Zeiten kennst, sondern dass du die langsam findest und dann immer mehr einhältst. Es kann zum Beispiel so sein, dass dein Kind keinen Mittagsschlaf mehr macht, den aber eigentlich total bräuchte, aber dein Kind findet einfach mittags nicht in den Schlaf. Da könnte es einmal so sein, dass du erstmal die Ruheinsel einführst und schaust, muss er vielleicht erstmal den Verarbeitungsprozess Druck minimieren, um einschlafen zu können. Es könnte aber auch sein, dass dein Kind einfach zu spät aufwacht. Von daher, dass du eigentlich eure oder seine ideale Aufwachzeit wäre um 6.30 Uhr, damit es dann um 11.30 Uhr in den Mittagsschlaf gehen kann. Wenn dein Kind zum Beispiel ja, über anderthalb Jahre ist. Und ich hatte da eine Familie, die, da hat das Kind bis um 8 geschlafen und das Kind hat einfach nicht in den Mittagsschlaf gefunden. Und wir haben dann die Schlaf- und Wachzeiten so verändert. Und da würde ich euch vorschlagen, so alle drei Tage um 30 Minuten eher wecken. Also es bedeutet, euer Kind schläft um 8, aber ihr wisst eigentlich, das ist viel zu spät fürs Kind. Und ich wecke jetzt die ersten drei Tage um 7.30 Uhr, dann die nächsten Tage um 7, bis ihr dann zum Beispiel um 6.30 Uhr angekommen seid, damit dann auch euer Kind entspannt nach der Ruheinsel um 11.30 Uhr oder um 11 Uhr schon oder um 12, je nachdem, in den Mittagsschlaf findet. Genauso ist es natürlich auch beim Abendschlaf, dass wir uns fragen müssen, wie sollten da die Schlaf- und Wachzeiten aussehen? Wann sollte mein Kind ins Bett gehen? Und das kommt natürlich auch darauf an, wann dein Kind zuletzt am Tag geschlafen hat. Von daher schaue dir im ersten Schritt euer Abendritual an, führt eine Ruheinsel ein, führt einen bestimmten Zeitplan ein, sodass ihr euch daran orientieren könnt, der ist ganz wichtig. Und bleibt dabei, bleibt bei eurem Abendritual. Ich kann nur immer wieder sagen, je mehr ihr das vernachlässigt, dieses Ritual, wo langsam das Flugzeug, das euer Kind ist und im Turbomodus ist und langsam den Landeflug anfliegt, wenn ihr das sozusagen vernachlässigt und das Kind wieder wie so eine Sturzlandung schlafen soll, dann kommt es zum Problem. Deshalb führt ein Abendritual ein, schaut euch an, wie das aussehen soll, schreibt euch das auf, dann geregelte Schlaf- und Wachzeiten, welche könntest du dir jetzt gerade für dein Kind vorstellen und wie viel Uhr könnte das sein? Zum Beispiel bei einem anderthalb- bis zweijährigen Kind um 6.30 Uhr aufstehen, um 11 Uhr Mittagsschlaf und dann um 19 Uhr schlafen, 19.30 Uhr. Es kann aber auch sein, dass dein Kind noch zwei Schläfchen macht, dass dein Kind um auch 6.30 Uhr, 7 Uhr aufwacht und dass du dann nach drei Stunden zum Beispiel, je nachdem, was dein Kind braucht und wie es auch von sich aus schläft und dann, dass es dort vielleicht eine Stunde schläft oder auch anderthalb und dann nachmittags wieder ein wenig schläft, um dann abends auch wirklich genügend den Schlafdruck zu haben, um einschlafen zu können. Schreibt euch deshalb auch die Schlaf- und Wachzeiten auf. Wenn ihr jetzt beim Übergang seid, zum Beispiel von 2 auf 1 Schläfchen, würde ich euch raten, einmal für die Tage aufzuschreiben, wo ihr merkt, okay, mein Kind braucht 2 Schläfchen und mein Kind braucht 1 Schläfchen, aber dass ihr euch da auch orientiert, dass ihr merkt, okay, wann sollte das ungefähr sein? Natürlich immer mit einer Varianz von plus minus 20 Minuten, das ist klar. Das Abendritual, die Schlaf- und Wachzeiten, die Ruheinsel, die ihr dann einführt, und natürlich auch die Schlafumgebung. Das ist alles Schritt 1. Bei der Schlafumgebung könntest du dich dann auch nochmal fragen, wenn dein Kind zum Beispiel 5 Monate alt ist und noch 3-mal schläft am Tag, wo sollte es eigentlich auch am Tag schlafen? Und ich empfehle meist, gerade wenn dein Kind jetzt älter ist und nur noch ein Schläfchen macht, dass das im Schlafzimmer passiert, dass dein Kind im Schlafzimmer einmal schläft. Wenn dein Kind 2 Schläfchen macht, 3 Schläfchen, kann es sein, dass du einfach nicht die ganze Zeit zu Hause sein magst, damit dein Kind die ganze Zeit im Schlafzimmer schläft, das ist klar. Also wenn du 3 Schläfchen hast, dann orientiere dich einfach daran, wann tut es dir gut, draußen zu sein, um spazieren zu gehen oder einkaufen zu gehen, wann schläft dann dein Kind in der Trage oder im Kinderwagen und dass du das auch immer gleich machst. Also wenn du immer nachmittags rausgehst, dass dein Kind nachmittags dort schläft, aber am Vormittag zum Beispiel im Bett. Das könntest du dann langsam einführen. Das würden wir aber in Schritt 2 angehen. Also wenn dein Kind zum Beispiel tagsüber einfach nicht im Bett schläft, auch gar nicht und du möchtest das verändern, dann wäre das zum Beispiel ein Punkt für Schritt 2, da komme ich gleich hin. Nochmal zusammenfassend für Schritt 1. Schritt 1 ist, dass ihr einen geregelten Schlaf- und Wachrhythmus findet. Von daher schreibt euch Schlaf- und Wachzeiten, die ihr nun erstmal denkt, auf für euer Kind und versucht euch daran zu orientieren. Also geregelte Schlaf- und Wachzeiten. Dann ein weiterer Punkt, das Abendritual. Dass ihr das Abendritual einführt mit der Ruheinsel und dass ihr euch das auch wieder aufschreibt von den Zeiten. mehr verändert ihr dort nichts. Ihr verändert nicht das Einschlafbild, die Schlafassoziation, das Stillen, das kommt alles danach. Und ihr schaut euch in Schritt 1 an die Schlafumgebung. Was müsstet ihr zum Beispiel vom Bett verändern, vom Zimmer verändern oder wer auch mit dem Kind schläft, was müsstet ihr dort verändern? Das ist alles Schritt 1. Für Schritt 1 sage ich immer so, gebt euch 7 bis 14 Tage, bis das Kind sich an die Ruheinsel gewöhnen kann, an euer neues Abendritual, bis ihr es vielleicht auch findet, was die richtigen Schlaf- und Wachzeiten für euer Kind sind, bis ihr euch vielleicht ein anderes Bett angeschafft habt oder etwas abgebaut habt, wie auch immer. Gebt euch dafür 7 bis 14 Tage und fangt gerne mit Schritt 1 an. Ich möchte nun noch zum Schritt 1 etwas sehr Wichtiges euch mit auf den Weg geben. Und zwar, Kommunikation kommt immer vor Veränderung. Das bedeutet, ganz egal, was ihr nun verändern werdet, ob ihr eine Ruheinsel euch irgendwo aufbaut oder das Schlafzimmer verändert, das Bett verändert, dass ihr das mit eurem Kind kommuniziert. Wenn euer Kind also schon älter ist, 1,5, 2 Jahre, integriert es in diesen Prozess, diese Ruheinsel aufzubauen. Kommuniziert, dass ihr jetzt einen Familienort habt oder eine Höhle oder einen Ruheort, eine Ruheinsel, je nachdem, wie ihr das nennen wollt. Ihr könnt euch auch gerne dafür ein Zeichen ausdenken, wenn ihr euch mal mit der Zeichensprache beschäftigt. Das ist ganz toll, auch für kleinere Kinder, die noch nicht so viel verbal kommunizieren können. Und bringt diese Kommunikation mit rein. Wenn eure Kinder noch ein wenig älter sind, 4, 5, 6 Jahre, und ihr habt eine Schlafschwierigkeit, es ist ganz wichtig, dass auch diese Kommunikation vor Veränderung kommt. Das bedeutet, wenn du mit deinem Kind irgendwo einfach Bindungszeit verbringst, also ihr kuschelt irgendwo, dass du dann sagst, wir werden jetzt was verändern, wir werden etwas einführen, weil damit geht es uns nicht so gut. Hast du da irgendwie vielleicht Ängste oder Fragen? Also geh immer in Kommunikation mit deinem Kind, ganz gleich, wie alt es ist. Das bedeutet auch, wenn dein Kind 4, 5 Monate alt ist, kommunizierst du dennoch mit ihm. Und der Ton deiner Stimme wird schon ganz viel verändern. Von daher ein sehr wichtiger Punkt bei Schritt 1 mit der Erste ist Kommunikation vor Veränderung. Für dich ist nun Schritt 1 klar. Und du kannst mit Schritt 2 weitermachen und dann auch mit Schritt 3, Schritt 4, je nachdem, wie viele Schritte ihr braucht. Da ist es wichtig, euch zu fragen, wie sieht das Schlafbild meines Kindes aus? Das hast du auch skizziert in der Schlafanalyse. Das Einschlafritual und die Schlafassoziationen, die damit verbunden sind für den Tagschlaf und für den Nachtschlaf. Und jetzt darfst du dich fragen, welches ist die leichteste Schlafassoziation, die mein Kind aufgeben kann, die ich mit meinem Kind verändern kann. Das wäre zum Beispiel bei der einen Familie immer wieder das Streichen über ein Muttermal oder das Kneifen in die Haut. Das könnte zum Beispiel euer Schritt 2 werden, dass ihr das verändert. Das bedeutet, euer Kind kneift euch immer wieder und für 3 bis 5 Tage, also Schritt 2, das wäre so die Zeitangabe dafür, nehmt ihr die Hand sanft, aber bestimmt weg und zeigt eurem Kind zum Beispiel die Alternative, dass es hier an eurer Hand einfach sich dort einfach ein wenig kneifen darf. Das könnte euer Schritt 2 sein. Bei jedem Kind ist die Schlafassoziation eine andere. Das bedeutet, vielleicht hat euer Kind das gar nicht so mit dem Kneifen, sondern es ist eher das, dass ihr immer unterschiedliche Schlafassoziationen habt. Also einmal legt ihr das Kind in die Federwiege, dann legt ihr das Kind in die Trage oder in den Kinderwagen oder ihr seid auf dem Petsyball. Wenn es bei euch viele Schlafassoziationen gibt, dann schaut, von welcher könnt ihr euch als allererstes lösen. Dass ihr zum Beispiel die Federwiege abbaut. Sie verabschiedet, auch als Paar, das ist ganz wichtig, oder du als alleinerziehende Mama oder natürlich auch Papa, dass du einfach dir sagen kannst, okay, diese eine Schlafassoziation, die werde ich nun lassen und ich werde mein Kind begleiten in diesem Prozess. Schritt 2 könnte auch sein, dass einfach dein Kind schon im Bett schläft, auch zu dem Tagschlaf oder zu den Tagesschläfchen, und ihr keine Bewegung mit dabei habt, also keine Trage lassen. Das könnte auch Schritt 2 sein, dass ihr euch langsam von der Trage verabschiedet oder von dem starken Wippen auf dem Petsyball und dass ihr das Stillen angeht. Weil einfach euer Schlafbild so aussieht, dass euer Kind euch nicht kneift, dass es auch keine Bewegung braucht, sondern dass es einfach Einschlaf gestillt wird. Und wenn du einfach merkst, dass es da herrscht eine große Kopplung und dein Kind möchte eigentlich in der Nacht alle 45 Minuten, alle 90 Minuten oder alle 3 Stunden gestillt werden und dir ist es zu viel, weil du möchtest, dass sich das ein wenig entkoppelt, diese Schlafbrücke, dann kannst du anfangen, dich zu fragen, was ändere ich am Stillverhalten? Und das hatte ich ja besprochen in den Schlafassoziationen, welche 2 Methoden du gehen kannst, dass du dir die nochmal aufschreibst. Von daher, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4 ist bei jeder Familie unterschiedlich. Schaue für dich, welcher nächste Schritt für euch der geeignetste ist. Und da empfehle ich wirklich, dass du eine Schlafassoziation nimmst, die erstmal sehr leicht ist für dein Kind und dann immer und immer weiter gehst. Schritt 2 kann somit, wenn es sich um eine Schlafassoziation handelt, die jetzt nicht gerade das Kneifen ist, weil das kann sich leicht lösen, sondern es geht ums Stillen oder es geht um Petsyball weglassen oder es geht auch vielleicht um den Schnullerreiz, dann würde ich dir auch dort empfehlen, dass du weißt, dass die ersten Tage sehr schwer werden und dass dein Kind sich daran gewöhnt und das verarbeiten kann, diesen Prozess innerhalb von auch 7 bis 14, auch bis 21 Tage. Manchmal braucht das Kind länger, um zu verstehen, okay, ich darf das nun entkoppeln, ich muss nicht mit der Brust im Mund einschlafen, die Brust ist immer noch da, Mama ist immer noch da, es gibt vielleicht auch einen Stillort wie die Ruheinsel, was ich alles beschrieben habe in dem Video Schlafassoziation und ich bin sicher und ich kann diese Veränderung jetzt zusammen mit meinen Eltern gehen. Und somit schaust du einfach, wie viele Schlafassoziationen habt ihr, von welchen wollt ihr euch lösen und guckt dann, dass jede Schlafassoziation eigentlich einen Schritt einnimmt, sodass ihr nicht vieles auf einmal macht, sondern alles peu à peu und Schritt für Schritt. Und somit kann es sein, dass du einfach Schritt 2 das Stillen sein kann und dass es da keine weitere Schlafassoziation gibt oder auch das Flasche geben. Es kann aber auch sein, dass du sehr viele hast, wie gesagt, und dann hast du zum Beispiel 5 oder 6 Schritte. Du kannst dann in dem Prozess auch schauen, ob es geeigneter wäre, zum Beispiel Schritt 5 vor Schritt 3 zu machen, weil du einfach siehst, diese Schlafassoziation ist im Prozess einfach gar nicht so wichtig für mein Kind als die anderen. Von daher sei da flexibel und schaue immer mal wieder im Prozess auf dein Kind und auf das Bedürfnis deines Kindes. Damit hättest du dann den Schritt-für-Schritt-Schlafplan für dich erstellt und hast auch eine ungefähre Zeitangabe. Du weißt nun, wie du in die Umsetzung kommen kannst. Du hast das Wissen an der Hand, du kannst dir alles nochmal anschauen. Du kannst hier nochmal in das Begleitbuch schauen, um dir auch sicher zu sein, wie kann euer Schritt-für-Schritt-Schlafplan aussehen. Er ist sehr individuell, weil auch das Schlafverhalten, das Schlafbild deines Kindes sehr individuell ist. Aber hab Vertrauen, dass du nun starten kannst, dass ihr nun starten könnt und zwar mit Geduld. Das bedeutet auch, dass es wird immer wieder zu Phasen kommen, wo das Kind nicht so gut schläft. Und dann frage dich, warum das eigentlich gerade so zahnt mein Kind? Hat mein Kind irgendein Bedürfnis? Wird es gerade zum Beispiel eingewöhnt? Es ist aber auch so, dass zum Beispiel der Papa ganz spät immer nach Hause kommt und dass das Kind so viel vom Papa noch möchte. Also kommt es zu einer Bedürfnisverschiebung. Oder aber auch, braucht mein Kind mehr Verarbeitungszeit? Darf ich mehr Ruheinseln einbauen? Wie sieht eigentlich unser Abend aus? Kommt es da zu Konflikten? Kann ich die mehr minimieren? Also es geht ja wirklich darum, dass du einfach schaust, was ist für euch geeignet und dann mit viel Vertrauen und Geduld und Kommunikation und Feinfühligkeit da herangehst und ja, dein Kind und dich selbst begleiten darfst. Ganz friedvoll und liebevoll und ja, ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Ich freue mich, dass ich dir nun alles Wissen an die Hand geben konnte und du eigentlich jetzt mit diesem 3. Video und mit diesem Begleitbuch eigentlich von der Theorie in die Praxis kommen darfst. Und auch wenn du vielleicht erschöpft bist und resignierst, ich schicke dir ganz viel Kraft von der Ferne hier, aus der Ferne. Und ja, ich freue mich, wenn dein Weg der sein wird, der für euch der geeignetste ist, der für euch der ist, womit ihr sanft und nachhaltig in die Veränderung kommen könnt. viel Erfolg und viel Freude.